Gut. So, also nochmal guten Morgen. Wie ihr schon gemerkt habt, ich bin ganz schön nervös, ich stehe sonst eigentlich nicht vorne. Verzeiht es mir also, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, manchmal vielleicht ein bisschen schnell. Ich versuche mich zu benehmen. Gut, also wir haben ja vorhin schon, haben jetzt schon gesagt, es soll heute ein bisschen ums Licht gehen. Ich möchte noch mal kurz auf unseren kleinen Versuch am Anfang zurückkommen. Wir haben hier zwei Pflanzen hergestellt gehabt. Die eine Pflanze, die gedeiht, die eine Pflanze, die wächst und die andere Pflanze, die eingeht. Klar, die eine Pflanze hat das Licht gekriegt, die eine Pflanze hat alles bekommen, was sie brauchte. Sie hat Wasser, sie hat Nährstoffe aus dem Boden, sie hat Sauerstoff produziert, ne, durch Kohlendioxid. Und die andere Pflanze war im Dunkeln. Und wenn sie im Dunkeln ist, da verfärben sich die Blätter, sie werden blass, sie gehen ein und schlussendlich stirbt sie. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil man das so schön auf uns übertragen kann. Der Andi hat es gerade vorgelesen, das Licht, das in die Welt kam, Jesus ist unser Licht, Jesus ist das Licht, das Leben schenkt. Das heißt, auch mit uns passiert geistlich gesehen genau dasselbe. In dem Moment, wo wir im Dunkeln leben, wo wir uns abschotten, wo wir nicht mehr uns dem Licht öffnen, werden wir blass, geistlich gesehen, wir gehen ein und wir sterben. Solange wir aber im Licht sind, ist alles gut. Und im Sommer mag das alles auch wunderschön sein für so eine Pflanze. Da stelle ich die raus auf den Balkon, ich stelle sie in den Garten, ich gieße sie, alles wunderbar. Und dann kommt der Winter, dann wird es kalt, dann wird es ekelhaft. Was mache ich dann mit den Pflanzen? Ich bin jetzt nicht der beste Gärtner. Meine Pflanzen lasse ich oft genug draußen stehen, weil ich es vergesse. Und ich kaufe dann im Frühjahr neue. Aber jemand, der vielleicht ein etwas besserer Gärtner ist, der stellt sie rein ins Warme. Und andere, die haben so ein cooles Ding im Garten stehen, nämlich ein Gewächshaus. Ich weiß nicht, wer schon mal im Nürnberger Tiergarten war. Da gibt es dieses Manati-Haus. Kennt das jemand, das Manati-Haus? So ein ganz großes tropisches Gewächshaus. Da ist ein Fluss drinnen, da wachsen tropische Pflanzen. Und ich habe mittlerweile schon gelernt, wenn ich da hingehe, im Tiergarten in der kälteren Jahreszeit, ich ziehe gleich am Eingang meine Jacke aus, weil es da drin brütend warm ist. Egal wie kalt es draußen ist. Da drin ist immer ein Klima, das ist, boah, mich haut's um, für die Pflanzen ist es super. Warum wachsen die Pflanzen in dem Gewächshaus so gut? Das Gewächshaus ist ein Schutzraum. In einem Gewächshaus geht es den Pflanzen gut. Die haben Wärme, die haben Licht, die haben alles, was sie zum Leben brauchen in diesem Gewächshaus. Ein Schutzraum, den wir für uns als Christen genauso brauchen wie die Pflanze zum Leben. Brauchen wir als Christen auch ein Gewächshaus. Um das ein bisschen zu verstehen, möchte ich das Prinzip Gewächshaus mal kurz deutlich machen. Was passiert bei einem Gewächshaus? Ein Gewächshaus, kennen wir alle, ist ein Kasten aus Glas. Kann ein Kasten aus Glas sein. Warum kann, komme ich später nochmal drauf zurück. Was passiert? Wir haben von außen Sonnenlicht. Das Sonnenlicht ist energiegeladen. Das geht durch das Glas in das Gewächshaus hinein. Und alles, was in dem Gewächshaus steht, ich habe hier mal so ein kleines Gewächshaus mitgebracht, beziehungsweise der Volker hat es mitgebracht. Also energiegeladenes Licht geht von außen in das Gewächshaus rein. Und man sieht, das ist relativ gut abgeschlossen. Und alles, was da drin ist, unsere Pflanze, der Topf und so weiter, nimmt die Energie auf und gibt sie wieder ab in Form von Wärme. Dann hat man einen ziemlich geringen Luftaustausch mit der Außenluft und dadurch entsteht da drinnen im Gewächshaus etwas, das kann man so ein bisschen wie so einen Heizungseffekt nennen, es wird warm. Es wird warm, es wird leicht schwül im Gewächshaus und die Pflanze hat ein super Klima. Was hat das jetzt mit mir als Christ zu tun? Wenn ich den Zweck von einem Gewächshaus für eine Pflanze mal zusammenfasse, würde ich sagen, die Pflanze hat eine hohe Menge an Sonnenlicht zur Verfügung. Das ist der Zweck Nummer 1. Zweck Nummer 2, Die Versorgung mit Wasser und CO2 ist gewährleistet, damit die Bausteine zur Photosynthese zur Verfügung stehen. Und Zweck Nummer 3 ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen. Mein Gewächshaus ist die Gemeinde als Christ. Mein Gewächshaus ist die Gemeinschaft mit anderen. Hauskreise, Kleingruppen, Gemeindeveranstaltungen. Das ist mein Gewächshaus. Das ist mein Schutzraum. Wenn es gut läuft, so wie es sein sollte, dann haben wir ein Gewächshaus, wo energiegeladenes Licht hineinkommt. Jesus ist in diesem Gewächshaus spürbar. Das Licht scheint in diesem Gewächshaus. Und alle, die da drin sind, nehmen dieses Licht auf und geben es ab. Wir haben ein Klima, wo ich als Christ geistlich wachsen kann, gedeihen kann, aufblühen kann. Grob gesagt habe ich die drei Zwecke eines Gewächshauses. Einmal das Licht. In der Gemeinde ist das Licht Jesus. Zum anderen habe ich Wasser. Das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden würde ich jetzt dort an der Stelle übersetzen mit geistlicher Nahrung, Gebet, Predigt, Gemeinschaft mit anderen. Das ist alles geistliche Nahrung. Das ist alles etwas, was mir Kraft zum Leben gibt. Und der dritte Zweck ist Schutz. Die Gemeinde kann ein Schutzraum sein. Schutz vorm Alltag, Schutz durch Gebet, egal wie es mir gerade äußerlich geht. In der Gemeinde habe ich Leute, die mir zuhören. In der Gemeinde habe ich Leute, mit denen ich reden kann. Das heißt, wir haben hier einen Schutzraum, der für ein gutes Klima sorgt. Gleichzeitig ist ein Gewächshaus ein Glaskasten. Was bedeutet? In dem Moment, wo ich mich umsehe, sehe ich, was außen vor sich geht. Ich habe die Welt nicht aus den Augen verloren. In dem Moment, wo ich das Außen nicht mehr sehe, nicht mehr wahrnehme, läuft irgendwas falsch. Eine Gemeinde, die nur auf sich selbst guckt und den Blick nach außen verliert, ja, ist so ein bisschen wie so ein elitärer Club, Zutritt verboten. Wir wollen gar nicht, dass jemand kommt. Uns geht's hier drin gut, wir haben doch hier unseren kleinen Schutzraum. Wir wachsen, wir gedeihen. Nach außen wollen wir gar nicht gehen, aber Jesus sagt, geh hinaus. Ein Gewächshaus ist ein Kasten, ist ein Haus, wo man einen Rundumblick hat, wo ich alles sehe. Christus scheint hindurch und trotzdem habe ich einen Schutz vor äußeren Einflüssen. In dem Moment, wo das nicht mehr ist, mache ich die Schotten dicht. Dann habe ich einen dunklen Kasten. Und wir haben gesehen, wenn wir einen dunklen Kasten haben, dann gehen wir geistlich ein. In dem Moment, wo wir die Schotten dicht machen. Das war uns in der Vorbereitung wirklich wichtig, dieser Punkt. Dieser Punkt, was passiert in der Gemeinde? Was passiert, wenn das Licht scheint? Ich möchte es an der Stelle mal ein bisschen sacken lassen. Wir haben uns entschieden, mitten in der Predigt einen kleinen Liedteil einzupflegen. Wir haben, wie ihr gemerkt habt, nicht die Lieder direkt am Anfang gespielt, weil uns wichtig ist, da nochmal Zeit zu geben, drüber nachzudenken. Wo scheint Christus in mein Leben hinein? Wo stehe ich? Habe ich ein Gewächshaus? Oder komme ich nur ab und an mal in den Gottesdienst? Stelle ich meine Pflanze am Sonntag ins Gewächshaus hinein und nehme sie am Montag wieder aus dem Gewächshaus hinaus? Dann bringt mir das nichts. Es ist die Gemeinschaft, die auch über die Woche hinaus hält, die Sicherheit gibt und die Wachstum fördert. Ja, jetzt sitzen wir also in unserem Gewächshaus. Die Sonne kommt rein, wir fühlen uns gut. Aber was ist, wenn die Sonne nicht reinkommt? Was ist, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft das gute Klima zu erzeugen? Ich habe mir die Frage mal gestellt, wie schaut ein Gewächshaus aus, wo kein Licht reinkommt? Habe ich dann einen dunklen Kasten. Und wenn der dunkle Kasten von ganz alleine versucht, da drin ein gutes Klima zu erzeugen, nämlich Wärme hineinzupulvern, Und es wird immer wärmer. Wie heißt ein dunkler Kasten, der immer heißer wird? Ofen. So. Also, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der beste Gärtner bin, weiß ich doch, oder kann ich mir zumindest vorstellen, was passiert, wenn ich eine Pflanze in den Ofen stelle. Sie verbrennt. Und genauso ist es, denke ich, mit einer Gemeinde. Mit deinem geistlichen Leben. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft diese Energie, dieses Licht, dieses Klima zu erzeugen, aber Jesus nicht wirken lässt, dann hast du nichts anderes als einen Ofen, der, jetzt bin ich glaube ich weg, oder? Nee. Dann hast du nichts anderes als einen Ofen, der immer, immer heißer wird. Da drin gedeiht nichts. Das heißt also, wir nehmen wieder unser Gewächshaus, Jesus ist da und das ist auch angenehm und das ist bequem und das ist schön. Und wenn man, sag mal, irgendwo in einem Gewächshaus in der Fränkischen sitzt und so eine kleine Pflanze ist, da kann man sich schon gut gehen lassen. Da kann man ein ganz tolles Leben verbringen. Man wächst, man gedeiht, man bringt vielleicht hier und da mal eine Frucht, eine Tomate oder sowas zur Welt. Ach, ist es schön, es ist gefahrlos. Tja. Und dann kommt Gott und sagt, ne. Es ist schön und gut, dass du hier bist. Und das Gewächshaus ist auch wichtig für dich. Aber ich habe das Gewächshaus für dein Leben gar nicht vorgesehen. Ich habe gar nicht vorgesehen, dass du dein Leben lang irgendwo in der Fränkischen bist und es dir gut gehen lässt, dir die Sonne auf den Pelz scheinen lässt und sagst, ach ja, ich treibe hier noch ein Blatt aus und da noch ein Blatt aus. Das ist nicht mein Plan für dich. Du wirst jetzt umgepflanzt. Und dann landest du plötzlich wo ganz woanders. Dann landest du in der Wüste. Unter Umständen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist die Atacama-Wüste. Die Atacama-Wüste in Chile ist die trockenste Wüste der Welt. Wir haben die ganze Zeit von Licht gesprochen. Also wenn es da mal kein Licht hat, wo dann? Da habe ich Licht zu Genüge. Jesus ist dabei. Aber wenn du gerade da bist, in widrigen Umständen, wenn Gott sagt, so, raus aus deinem Gewächshaus und er setzt dich da hinein, da frage ich mich, Gott, dein Ernst? Wie soll ich denn da wachsen? Wie soll ich denn da gedeihen? Also, das ist schön, wenn du mich da hineinpflanzt. Wenn ich ein Stein bin, dann ist es vielleicht die perfekte Lebensbedingung und der tollste Platz auf Erden. Aber als Pflanze, da kann doch kein Leben entstehen. Da kommen dann schon einem erste Zweifel. Ne? Ich habe doch Gott dabei. Ich halte mich auch an ihm fest. Jesus ist mit mir, das Licht ist da, aber trotzdem erlebe ich kein Wachstum. Warum? Weil da einfach nichts wächst. Da kann nichts wachsen. Ich bin ja in der Wüste. Solche Dürrezeiten erleben wir immer, immer wieder und die Bibel ist voll von Beispielen, wo Menschen in der Wüste waren. Nicht nur Jesus, der tatsächlich in die Wüste gegangen ist, auch andere Beispiele. Ein Mose musste fliehen, war in der Wüste und dann plötzlich findet er eine Frau, gründet eine Familie. Hey, ich erlebe ein bisschen Wachstum. Es ist nicht viel, aber für den Ort, Bombe, klasse, reicht mir. Nee, sagt Gott, ich habe mehr für dich. Josef wird verkauft in die Sklaverei und dann landet er bei Potiphar. Ah, oh, er ist mitten in der Wüste, aber schau mal, ich erlebe ein bisschen Wachstum. Und, nee, es reicht nicht. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen, wo Menschen in der Wüste sind und sich dennoch irgendwo von Gott verlassen fühlen. Sagen, war es das jetzt? Ist das das Ziel? Ist das die Berufung, die Gott für mein Leben hat? Hier so einen kleinen grünen Stängel aus der Erde zu treiben unter größter Kraftanstrengung? Ein bisschen was vom Glück zu erhaschen? Nur um dann zu sehen, dass es gleich wieder eingeht, weil ich halt gerade in der Wüste bin. Ich habe kein Gewächshaus mit. Übrigens, Gewächshaus in der Wüste, ich habe ja vorhin gesagt, Gewächshaus, Glaskasten ist eine Form. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt auch in der Wüste Gewächshäuser. Tatsächlich. Sehen die ganz anders aus? Das sind Zeltplanen, Zeltbahnen, wo tagsüber das Licht hineinscheint, die Hitze drin, Hitze kommt hinein in diese, unter diese Zeltbahn und abends wird das mit einem Seilsystem geöffnet, dass kalte Nachtluft einströmt und dadurch entsteht Tau und dadurch hat man Wasser und Nährstoffe und auch in der Wüste funktioniert ein Gewächshaus. Aber mein Gewächshaus habe ich nicht dabei. Kann man schon sauer sein auf Gott. Meine Güte. Ich habe eine Durststrecke. Wenn ich dort bin, habe ich eine Durststrecke. Und das, obwohl ich Licht im Überfluss habe. Ich halte mich an Gott fest. Ich wirke ihn geradezu. Aber kein Wachstum. Wie oft fühlen wir uns von Gott verlassen? Weil wir ihn nicht hören. Ich bete, ich habe schon seit einem halben Jahr nichts mehr mit Gott erlebt. Oder seit einem Jahr. Tja, wenn man in die Bibel schaut, ist das gar nichts. Da schweigt Gott teilweise für Jahrzehnte, mitunter für Jahrhunderte. Wo Schweigen ist, ist Gott deswegen weg? Nein, natürlich nicht. Wenn ich zweifle, da gibt mir die Bibel einen festen Zuspruch. Im 1. Petrus Kapitel 5, ab Vers 6. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Es geht um seinen Zeitplan, nicht um unseren. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Erstmal soweit. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ja, das klingt schön, wenn ich in meinem Gewächshaus bin, wenn ich da draußen in der Wüste bin, dann frage ich mich, wie kann da Gottes Zeit kommen? Ich sehe hier nur Angriffe. Ich sehe hier nur widrige Umstände. Und wenn mein Leben gerade so ausschaut, dass ich nur von Widrigkeiten umgeben bin und kein Land sehe, dann hört sich das gut an, aber ich muss sagen, ich habe dann meine Zweifel. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Oh. Okay. Ja. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Jesus Christus zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Gott hat seinen Zeitplan. Die Bibel sagt, es ist alles da. Er hat das Leben angelegt. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, wenn ich dort bin. Allerdings möchte ich das jetzt auflösen, warum ich dieses Bild gewählt habe und die Atacama-Wüste. Denn die Atacama-Wüste sprüht nur so vor Leben. Alle 5 bis 7 Jahre schaut die Wüste nämlich so aus. Selber Ort. Wenn du glaubst, ich bin an einem Platz, wo kein Wachstum herrschen kann, dann sei dir sicher, Gott hat alles angelegt. Gott hat den Boden bereits vorbereitet. Und nur weil du glaubst, dass du mit einer Gießkanne in der Wüste eine Blume hochziehen kannst, wird das nicht funktionieren. Es funktioniert erst dann, wenn Gott seinen Regen ausgießt. Wenn Gott sagt, die Zeit ist gekommen, die Wüste zum Blühen zu bringen, dann kannst du an den trockensten Platz der Erde gehen und kannst einen Blumenstrauß pflücken. Wenn in deinem Leben die widrigen Umstände um dich herum ausschauen wie eine dürre Wüste, dann kannst du dir sicher sein, Gott hat nicht für dein Leben geplant, dass du in der Wüste eingehst und dass du dort stirbst. Gott hat nicht für dein Leben geplant, dass du so ein kleines Grashelmchen hervorbringst, geistlich gesehen. Er hat für dich vorgesehen, dass du blühst und ein Zeugnis bist. Ein Zeugnis für deine Mitmenschen, dass du zeigen kannst, hey, trotz meiner widrigen Umstände sieht es bei mir so aus, wenn Gott es möchte. Gott will dich zum Blühen bringen, egal wie die Umstände sind. Im Schutzraum der Gemeinde ist das einfach. Und die Gemeinde hat er dir gegeben, damit du dich von deinen Wüstenzeiten erholen kannst. Die Gemeinde hat er dir gegeben, dass es nicht immer und immer und immer so ausschaut, wie wir es gerade gesehen haben, dass du nur Dürre um dich herum siehst, sondern dass du Nahrung bekommst, dass du Predigt bekommst, dass du Gebet bekommst, dass du Gemeinschaft mit anderen bekommst. Und dann sagt Gott dir, ich werde dich zum Blühen bringen in deinem Leben. Er spricht dir den Schutz zu, dass er dich nicht umgehen lassen will, dass er dich nicht verdirren lassen will, egal wie die Umstände sind. In Jesaja Kapitel 43 schreibt er in Vers 2, wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Boah, das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage für dein Leben, egal wie die Umstände sind. Weltlich betrachtet kannst du an so einem Ort wie der Atacama-Wüste kein Leben hervorbringen. Weltlich betrachtet ist das Unsinn. Aber in Gottes Reich und in Gottes Dimensionen ist das Leben angelegt. Und er hat seinen Zeitplan, wann es Zeit ist, der richtige Zeitpunkt, dass deine Blüten aufgehen und dass du ein Zeugnis sein kannst. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir. Danke, dass du einen Zeitplan hast, der größer ist als unser Zeitplan. Und dass du das große Ganze siehst, Gott. Ich danke dir, dass du in uns alles angelegt hast, was es braucht, damit wir geistlich Frucht bringen, dass wir Leben bringen, Herr, dass wir Zeugen sein können. Und ich bitte dich, dass du jedem, der jetzt gerade in so einer Dürre ist, jedem, der jetzt gerade in so einem widrigen Umstand ist, der in seiner Wüste ist, dass du ihm den Zuspruch ins Herz schreibst. Der nächste Regen kommt und ich werde deine Wüste zum Blühen bringen. Herr, mach uns das bewusst, dass du bei uns bist und dass du der bist, der Leben bringt. Amen.